Grüß Sie, mein Gast heute ist Axel Hacke. Herr Hacke, in welcher Gefühlslage sind Sie zu uns ins Studio gekommen?
Oh, ich bin in sehr guter Laune hierher gekommen, weil ich heute nicht so wahnsinnig viel zu arbeiten habe und weil so herrliches Frühlingswetter ist und wie soll man da nicht gut gelaunt sein?
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Axel Hacke, Kolumnist, Journalist und Schriftsteller.
Spätestens bei dem Frühlingswetter war klar, wir haben die Sendung vorher aufgenommen, nämlich am Freitag. Aber schön, dass die Gemütslage so gut ist. Mit welchen Gedanken sind Sie denn zu uns gekommen? Oder werden die von den Gefühlen bestimmt sowieso?
Nein, ich habe über das Buch nachgedacht, das ich gerade lese. Da geht es um Superreiche in Amerika. Es beschäftigt mich sehr, wie es möglich ist, dass so ein exorbitanter Reichtum entstanden ist, wie es in der Geschichte eigentlich noch nie gab. Welchen politischen Einfluss solche Leute haben und welche Ängste sie gleichzeitig auch haben. Die sind ja von Furcht gepeinigt, verbarrikadieren sich auf Yachten und auf irgendwelchen Inseln und in Bunkern. Schrecklich eigentlich.
Das ist eine unglaubliche Reportage letzte Woche, glaube ich, weiß nicht, ob Sie gesehen haben, im Spiegel, wo jemand bei so einem Dinner von Trump in Mar-a-Lago war, weil seine Nachbarin irgendwie da eingeladen war oder dazugehört hat. Das liest du und es kommt dir vor wie Realsatire.
Ja, das habe ich gesehen im Text. Ja, es ist zutiefst fremd, ist das ja.
Aber ja. Ich habe das gefragt nach den Gedanken und Gefühlen, weil Sie drüber geschrieben haben, über Gefühle, gerade worüber wir noch ausdrücklich und ausführlich sprechen werden in der Stunde. Also Sie werden nicht davon bestimmt, die Gedanken von Gefühlen, aber vielleicht blockieren Sie sich ja möglicherweise, teilweise, gegenseitig jedenfalls. Können Sie zum Beispiel in jeder Gefühlslage schreiben?
Fast ja. Also ich würde sagen, ich muss es ja auch, weil ich habe seit Jahrzehnten eine wöchentliche Kolumne und die muss einfach erscheinen. Und die habe ich auch schon nach Todesfällen in der Familie geschrieben oder so. Ich kann mir da, oder auch krank, also ich kann mir da nicht erlauben, jetzt irgendwie zu sagen, Leute, das geht nicht diese Woche, es muss halt gehen.
Schreibblockade ja. Kann man sich da nicht leisten.
Nein, Schreibblockade wäre schrecklich. Mhm. Das geht nicht.
Die Kolumnen, Sie haben, glaube ich, irgendwann mal nach 1000 aufgehört zu zählen oder so, ne?
Ja, ich könnte es wieder nachrechnen, aber es müssen schon mehrere tausend sein. Ja.
Inzwischen. Und die Bücher sind dreistellig sind sie noch nicht. Aber wie viele Bücher es jetzt so ganz genau waren?
Das weiß ich auch nicht. Irgendwas um die 30 nehme ich an. Aber
ja, ist doch in Ordnung. Aber mit Schreibblockade wird man da nicht weiterkommen.
Nein, Schreibblockaden. Ich habe einmal eine Schreibblockade gehabt und das ist was ganz Furchtbares. Das war nachts in einem schottischen Spukschloss und ich musste damals noch für die Süddeutsche ein Porträt von Bernhard Langer schreiben.
Dem Golfer.
Genau, der ein großartiger Golfspieler ist, aber ein, sagen wir mal, mäßiger Gesprächspartner. Aus dem Interview konnte ich nicht viel rausziehen, der sagte immer nur ja oder nein oder weiß nicht so genau. Und dann musste ich über Nacht eine ganze Zeitungsseite füllen und da war ich tatsächlich für viele Stunden blockiert. Also ich habe Panik bekommen.
Ein Kampf war es wohl auch, so schreiben Sie es jedenfalls in dem Buch, wie fühlst du dich selber, ein Kampf, dieses Buch anzunehmen und aufzunehmen und dann auch zu schreiben. Und es ist ja für viele schon ganz schwer, über Gefühle auch nur zu sprechen. Ist es aber vielleicht sogar noch leichter, als das dann auch noch festzuhalten, also über sie zu schreiben?
Nein, ich glaube, der große Schritt ist, erstmal drüber zu reden und sich auszutauschen über Gefühle. Das ist etwas, was ich, sagen wir mal, vor 50 Jahren auch nicht gut gekonnt hätte. Das lag daran, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo man das eigentlich nicht so getan hat. Also mein Vater, ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater jemals ein von Gefühlen bestimmtes Wort zu mir gesagt hätte. Also das, was uns heute selbstverständlich ist, nämlich den eigenen Kindern und Enkeln zu sagen, ich hab dich lieb, ich liebe dich, das war für meinen Vater nicht denkbar. Und das prägt einen natürlich. Davon muss man sich auch erstmal befreien.
Also leben wir jetzt quasi ja doch in einer hohen Zeit der Gefühle.
Wir leben in einer Zeit, die extrem von Gefühlen bestimmt ist, die manchmal sogar richtig gefühlig ist, ja. Ich habe gelernt, dass es bei jungen Leuten heute, dass man sich da gerne auch sagt, ich fühle dich, ja, wenn man sagen will, dass man jemanden versteht oder so. Das finde ich schon fast ein bisschen kitschig.
eher kitschig und irgendwo lappt es ja auch mal vielleicht ins Gefährliche, wenn man sich plötzlich nicht mehr über Temperaturen unterhält, sondern über gefühlte Temperatur, da sieht man es ja noch ein. Aber wenn man sich auch nicht mehr so über die Wahrheit, sondern gefühlte Wahrheit oder gefühlte Fakten dann nur noch auseinandersetzt.
Ja, natürlich, das ist eine große Gefahr. Gefühle bestimmen ja heute unsere Politik auch sehr stark. Also populistische Politik wäre ohne Gefühle gar nicht denkbar. Und dass man da natürlich dann geneigt ist, seinem Gefühl mehr zu trauen als den Tatsachen, das ist in der Tat nicht ganz ungefährlich. Das sehen wir ja auch jeden Tag.
Die Frage ist, wo es kippt. Also wie weit es zu begrüßen ist, wenn es gefühliger wird und ab welcher Kante man dann sagen muss, Vorsicht, jetzt vielleicht doch mal wieder ein bisschen mehr Fakten rein.
Ich glaube, man muss sich sehr klar darüber sein, wie sehr Gefühle unser Leben bestimmen. Wir wären alle nicht entscheidungsfähig, wenn wir keine Gefühle hätten. Gefühle führen uns überhaupt erst dahin, wo wir rationale Entscheidungen treffen können. Die bringen uns erst in einen solchen Entscheidungsraum. Und deswegen ist es einfach auch so, dass man große Lebensentscheidungen oft aus einem Gefühl heraus trifft. Man vertraut da besser seiner Intuition als reiner Rationalität. Aber man kann Rationalität und Emotion nicht einfach voneinander trennen, wie wir das so gerne hätten. Ja, wenn wir sagen, jetzt sei doch mal vernünftig oder so. Das geht nicht. Das hängt eng miteinander zusammen. Und diese Erkenntnis ist einfach auch sehr, sehr wichtig.
Wir vertiefen das in dieser Stunde. Sie haben es aufgeschrieben. Über unser Innenleben in Zeiten wie diesen ist der Untertitel des Buchs. Wie fühlst du dich? Welche Gefühle haben Sie, Axel Hacke, zu Riders on the Storm von den Doors?
Oh, da werde ich ein bisschen nostalgisch und das ist so ein Song, den ich so mit 16 ungefähr immer gehört habe. Da habe ich das Licht in meinem Zimmer ausgemacht und die Doors gehört.
Also Licht aus, wow. Sport an, hier sind die Doors, Riders on the Storm aus dem Jahr 71, da waren sie noch gar nicht 16.
Riders on the Storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And packed her out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Thank you.
Die Doors in 1:1 der Talk mit Axel Hacke. War Musik früher für Sie wichtig? Also hingen die Doors, war das posterfähig, das Material?
In der Zeit war Musik für mich sehr wichtig. Also 15, 16, 17, da habe ich sehr viel Musik gehört. Ich hatte so einen kleinen Plattenspieler, Mr. Hit hieß der, den hatte ich mir von meinem ersparten Geld gekauft. Der war transportabel, den konnte man mit zu Partys nehmen und da war man natürlich schon ein gern gesehener Gast. Ja.
Super. Jahrgang 1956 aus Braunschweig. Was Sie vorhin schon beschrieben haben mit Ihrem Vater, haben Sie auch beschrieben, unter anderem in Ihrem Buch, auch in anderen, Wie fühlst du dich, heißt das aktuelle, diese Gefühlsblindheit, wie Sie es nennen, Ihrer Eltern und Ihrer Familie, das ist ja aber wahrscheinlich ein generelles Schicksal in diesen Jahrgängen, ne?
Ja, wenn ich das erzähle irgendwo bei einer Lesung oder im Gespräch, dann gibt es viele Leute in meinem Alter, die das kennen. Also die sagen, ja, das ist genau meine Geschichte. Es war halt diese Generation der Eltern, die den Krieg erlebt hatten. Mein Vater war 6, 7 Jahre lang Soldat gewesen. Da hat er das von Anfang bis Ende mitgemacht. Und ich sage immer, ich hätte meinen Vater gern mal vorm Krieg kennengelernt. Ich hätte gern gewusst, wie er vorher gewesen ist, bevor das alles passiert ist, was ihn natürlich für den Rest des Lebens geprägt hat.
Manchmal gelingt es ja dann noch später als Erwachsener, das dann noch mal nachzuholen oder aufzuarbeiten dann noch, was einem als Kind nicht gelungen ist mit den Eltern. War das bei Ihnen auch so? Konnten Sie das je thematisieren später dann mal?
Nein, das ging nicht, weil meine Eltern relativ früh gestorben sind. Mein Vater ist 1994 gestorben, da war ich nicht mal 40. Mhm. Und meine Mutter 5 Jahre später. Also die sind schon mit Anfang 70, waren die nicht mehr da. Das heißt, es ging nicht.
Also bleibt da irgendwo so eine Art blinder Fleck wahrscheinlich.
Ja, man muss sich vieles zurecht fantasieren.
Haben Sie mal angefangen zu forschen dann auch möglicherweise? Weil manche tun das ja dann, wie Sie gerade sagen. Ich hätte den Vater gerne mal kennengelernt, bevor die Nazis kamen.
Gibt ja, was sollen Sie da machen? Also Sie können, weiß ich nicht, nein, es gibt ja niemanden mehr. Es gibt natürlich meine Großeltern nicht mehr, auch der Bruder meines Vaters, der eine, der den Krieg überlebt hat auch, der lebt auch schon lange nicht mehr. Also es gibt eigentlich kaum noch Menschen aus dieser Zeit, mit denen man reden könnte darüber.
Kindheit eben in Braunschweig und da erzählt man sich, als Jugendlicher waren Sie auf einer Demo gegen die Erhöhung der Schwimmbadpreise in Braunschweig. Generell aufmüpfig oder nur sportlich?
Nee, das war so eine, also ich bin da nicht an führender Stelle gewesen. Das war einfach so, dass, also ich war links und links sein hieß, sich eben über sowas aufzuregen, wie dass die Preise im Schwimmbad erhöht wurden und damit für die Arbeitermassen ein Schwimmbadbesuch nicht mehr möglich war. So haben wir uns das vorgestellt. In Wirklichkeit war es natürlich so eine gewisse Freude am Aufstand und an der Rebellion. Der konkrete Anlass, der war uns relativ gleichgültig. Kurioserweise ging die Polizei dann mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor.
Nein.
Die waren hinterher alle nass, aber da hatte ich mich schon verabschiedet von der Sache.
Das war dann auch nicht mehr als Grundschüler schon später? Dann
nein, nein, da war ich dann schon so auch so 16, 17, genau. Sowas.
Weil Sie beschreiben weitere Erlebnisse aus der Kindheit, von denen man heute vermutlich sagen würde, dass sie traumatisierend waren. Also wie war das, als Sie mit 8 in der Schule ein Versuchskaninchen waren?
Ja, das war ganz schrecklich. Ich erinnere mich auch noch sehr präzise daran, weil an diesem Tag morgens nicht nur unsere Lehrerin reinkam, sondern noch ein paar junge Leute, die so Testbögen verteilten, die wir als Kinder dann ausfüllen sollten. Und die sagten uns, ja, sie müssten uns jetzt noch eins dazu sagen. Wenn wir nicht gut abschnitten bei diesem Test, dann wäre unsere schulische Laufbahn zu Ende. Dann könnten wir nicht versetzt werden. Wir würden auch nicht ans Gymnasium kommen.
Sie waren 8, okay.
8 oder 9. Mhm. Was mich natürlich in helle Panik versetzte, weil ich war ein braver Schüler, der Klassenbeste. Ich war ehrgeizig. Und straff gescheitelt so und ich habe kein einziges Wort auf diesen Bogen geschrieben, nichts. Ich konnte den einfach nicht ausfüllen und habe den dann abgegeben und habe gedacht, so, das war's. Und
also da war dann schon ein Block. Da mussten
totaler,
Sie aber auch nicht,
totaler Block.
Mussten Sie also aber auch nicht jede Woche eine Kolumne abgeben.
Abschluss mit dem Leben. das war ganz, ganz schrecklich.
Und das war dann auch nochmal, als Sie ein Gedicht aufsagen mussten?
Das war so ähnlich. Also man muss dazu sagen, bei diesem Fragebogen, da wurde uns dann sofort hinterher erklärt, das war nur ein Test, es ist alles nicht wahr, wir würden trotzdem weitermachen können. In der Parallelklasse wurde das Ganze unter anderen Voraussetzungen gemacht. Da wurde nämlich gesagt, es ist ganz, ganz unwichtig, wir machen das jetzt nur mal so und so weiter. Und natürlich waren die Ergebnisse entsprechend. Es war der Beweis geführt, dass Angst also kein guter Helfer ist beim Lernen. Mhm. Das mit dem Gedicht war etwas anders da. Ich konnte schon immer gut lesen und war der Beste in Deutsch in der Klasse und wurde deshalb von meiner Klassenlehrerin, deren Liebling ich sowieso war, wurde ich auserkoren, ein Gedicht aufzusagen in der Aula bei so einer Feier. Und dann, es war kein ganz besonders langes Gedicht. Ich konnte es auch, aber ich ging auf die Bühne und war sofort blockiert. Ich sah die Eltern vor mir, ich sah da unten diese Lehrerin. Ich sah meine Eltern in der ersten Reihe und mir fiel nichts ein. Die Lehrerin musste mir das ganze Gedicht einsagen, von unten, Zeile für Zeile. Die Leute lachten sich kaputt. Und ich werde nie den Blick vor allem von meiner Mutter vergessen. Denn da war kein Wohlwollen drin, sondern nur blanke Panik. Ja, der Junge blamiert uns. Und das hat mich natürlich auch nicht befördert.
Also allein, dass Sie das noch wissen, nach, keine Ahnung, 60 Jahren oder irgend sowas, zeigt ja, wie sehr Ihnen das unter die Haut gegangen sein muss.
Ja, total.
Das sind vielleicht so, lesen Sie deswegen auch so gerne auf Ihren Veranstaltungen, weil da haben Sie das Buch.
Ja, also auswendig lernen ist für mich eine schwierige Geschichte. Ich sollte später nochmal zum, glaube, weiß ich nicht, 70. Geburtstag meines Großvaters, sollte ich im Familienkreis ein Gedicht aufsagen. Und da habe ich mich dann vor der versammelten Familie ganz verstockt geweigert und gesagt, ich sage das nicht auf, ich mache das nicht. Und meine Eltern waren zornig, dass ich meinem Großvater diese Ehre da verweigere und so. Aber ich habe mich geweigert. Ich habe mich draußen auf die Treppe gesetzt und habe gesagt, ihr könnt mich mal.
Axel Hacke ist unser Gast heute in 1:1 der Talk auf Bayern 2. In was für ein München sind Sie gekommen in den 70er Jahren aus Braunschweig, dann als Journalistenschüler und als Student? Was war das für eine Stadt?
Oh, das war eine tolle Stadt. Also ich erinnere mich daran, dass es einfach so ein Gefühl von Freiheit hier war.
Aber der Linke aus
Braunschweig? Naja, da war ich schon nicht mehr so links.
Ach, da waren Sie schon.
Also die linke Phase, die war in der Schule.
Okay.
Und da hatte ich ganz lange Haare und rebellierte natürlich auch. Mein Vater regte sich furchtbar auf, wie kann man so lange Haare haben und so. Und das änderte sich natürlich zugunsten eines Pragmatismus, den ich schon immer hatte. Also ich war dann so ein Linksliberaler. Das war die Zeit ja auch der FDP, die so von Karl Hermann Flach bestimmt war. Also so eine Mischung von Sozialdemokratie und Liberalismus, wie man sie heute gar nicht mehr so richtig kennt eigentlich.
Und München war dann ein bisschen Italien auch für den Braunschweiger? Oder?
Ja, das war schon sehr weit im Süden. Ich musste mich da erstmal dran gewöhnen, weil dass Leute also zum Arbeiten ins Café gingen oder in den Biergarten. Also dass man nicht so verbissen vor seiner Maschine saß und schrieb, sondern Lebensfreude und Arbeit miteinander verbunden hatte. Ja, das war etwas, was mir ganz neu war. Und ich musste mich tatsächlich ein bisschen
an die Biergärten gewöhnen.
Und die natürlich die Biergärten und all das, was München auch heute noch ausmacht. Aber heute ist es für mich etwas kälter geworden. Das war damals etwas anders.
Mhm. Sie sind dann schnell bei der SZ gelandet, bei der Süddeutschen Zeitung. Wo haben Sie sich denn wohler gefühlt? Als Sportreporter oder als politischer?
Also diese Sportreporterzeit, die war schon toll, obwohl ich die gar nicht beabsichtigt hatte. Das war ja eigentlich ein Zufall. Das war die einzige Stelle, die für mich frei war bei der Süddeutschen. Dann habe ich gedacht, na gut, ich will eigentlich politischer Reporter werden, aber dann fange ich halt mal im Sport an. Ich werde schon mich irgendwie da durchfressen auf die andere Seite. Das ist ja dann auch gelungen. Aber ich war 4 Jahre lang Sportreporter, bin zu Olympischen Spielen gefahren, zu Weltmeisterschaften. Man konnte viel reisen damals, viel unterwegs sein. Und es waren super Leute da auch. Ich habe Freunde gefunden da auch für den Rest meines Lebens in der Zeit.
Mhm. 20 Jahre waren Sie insgesamt, glaube ich, dann bei der SZ in der journalistischen Abteilung.
Da war ich ungefähr 20 Jahre,
ja, okay. Ja. Dann aber nach knapp 20 Jahren plötzlich dann da zu kündigen. Wie kam es?
Ja, ich hatte einfach keine Lust mehr. Ich hatte das Gefühl, ich habe alles gemacht, was man da machen kann. Ich stoße da an Grenzen. Entweder bin ich für den Rest meines Lebens Zeitungsreporter, kann um die ganze Welt reisen, was ich gar nicht unbedingt wollte, und bin aber in der Form sehr begrenzt. Also die Zeitung bietet jede Menge Formen, aber es ist halt immer noch eine Zeitung und ich wollte irgendwie mehr. Ich wollte meine Kolumne schreiben und ich wollte Bücher schreiben und das konnte ich nicht vereinbaren mit der Arbeit bei der Zeitung. Aber da wegzugehen, das war für mich ein riesiger Schritt.
Ja, weil wir von Ängsten vorhin gesprochen haben. Sie waren schön fest angestellt.
Ja, da habe ich, kein Wunder, dass ich das erst gemacht habe, als mein Vater schon gestorben war, weil der hätte das zutiefst missbilligt. Mhm. Sowas gibt man doch nicht auf, so einen sicheren Job. Und ich habe es trotzdem gemacht, weil ich das Gefühl hatte, also entweder du machst es jetzt oder du kannst dich nie wieder wirklich im Spiegel anschauen. Du musst einfach einmal im Leben so ein Risiko eingehen. Ich habe es ja auch nie bereut, aber dieses Gefühl, das ein Freiberufler hat, das lautet, wovon ich im nächsten Jahr lebe, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das bleibt einem natürlich.
Und Familie war ja auch schon da.
Familie, Kinder waren da, ich war dafür verantwortlich. Aber es war wirklich dieses Gefühl, es geht nicht anders. Du musst es machen, aber ich habe lange, lange dafür gebraucht.
Und so kann man dann die Angst besiegen, also wenn man, es geht nicht anders. Oder inwieweit kann man Gefühle überhaupt beeinflussen?
Also ich glaube, wir können sie erheblich beeinflussen. Schauen Sie mal, wenn wir von Angst reden, das heißt immer, das ist so ein negatives Gefühl, das will man nicht haben. Aber Angst ist ja zunächst mal vor allem ein positives Gefühl, weil sie uns beschützt. Wenn wir keine Angst hätten, wären wir alle nicht mehr hier. Ja. Wir wären alle viel zu große Risiken eingegangen. Also Angst ist ein Schutzmechanismus, aber einer natürlich, der so empfindlich eingestellt ist, dass er manchmal auch an Stellen reagiert, wo er gar nicht reagieren müsste. Und deswegen kann man, glaube ich, glaube sowieso nicht, dass es Gefühle gibt, die nur positiv oder nur negativ sind. Angst ist beides. Wir haben sie natürlich nicht gern, aber warum? Weil sie uns etwas anzeigt, was wir vermeiden wollen. Und deswegen mögen wir die Angst nicht so gerne.
Schreiben Sie deswegen auch, dass es falsch ist, zu versuchen, keine Angst zu haben?
Ja, das geht gar nicht. Also meine persönliche Erfahrung. Wenn Sie Angst versuchen zu verdrängen, dann kommt sie zur Hintertür wieder rein und wird noch viel schlimmer. Es ist viel wichtiger, sich die Angst zu nehmen und sie genau anzuschauen und sich zu überlegen, was kann ich mit der tun? Wie kann ich mit ihr umgehen? Und das ist das Bedeutende.
Jetzt sind wir schon wieder bei Gefühlen gelandet, wo wir von Ihrem Leben herkommen. Ihre Bücher, das waren ja als erstes mal so, ich sag mal, Zweitverwertungen der Kolumnen. Sehr viel davon, die dann einfach nochmal...
Einige Jahre, ja.
Genau, jetzt seit einiger Zeit ist es vorbei, ne?
Ja, das habe ich dann auch irgendwann beschlossen, dass ich das nicht mehr will.
Andere Themen, Heiterkeit, Anstand, Gott, ja. Gesundheit, eben jetzt Gefühle. Was ist da passiert?
Ja, ich wollte einfach keine Zweitverwertungen mehr machen. Ich habe mir gedacht, also früher lief das eben so nebenbei. Ich habe bei der Zeitung gearbeitet, ich habe meine Kolumne geschrieben. Ich hatte nicht so viel Zeit für die Bücher. Und erst als ich gekündigt hatte, habe ich dann die Zeit gewonnen, mich wirklich anderen Themen zu widmen. Und genauso wollte ich das ja eigentlich auch.
Das heißt, jetzt entwickeln Sie sich zum Philosophen?
Nein.
Ratgeberautor?
Nein, das will ich alles nicht. Ich bin jemand, der sich grundsätzlich mit Themen beschäftigt, die ihn interessieren. Wenn ich sage, ich schreibe ein Buch über den Begriff der Heiterkeit in diesen Zeiten oder über unsere Gefühle oder über meinen Körper, dann interessiert mich das einfach. Und ich versuche dann, Leser quasi mit auf so einen gedanklichen Weg zu nehmen, ja, wo man das, was ich da an Erkenntnissen gewinne, auch nachvollziehen kann, wo
also
man dabei
Sie schreiben,
ist.
Um zu lernen selbst?
Ja. Ja, ich schreibe, um selber etwas zu verstehen und ich glaube, dass es dann auch für Leserinnen und Leser ganz gut möglich ist, es mit zu verstehen.
Und allein bei dem Gefühlsbuch sind, glaube ich, allein 4 Seiten Quellenangaben oder so, ne?
Ja, da habe ich natürlich wahnsinnig viel lesen müssen. Ich hatte vorher ein Buch geschrieben, das heißt Aua, die Geschichte meines Körpers. Und dann habe ich gedacht, so, ich schreibe jetzt ein Buch, das heißt Seufz, die Geschichte meiner Gefühle. Und dann habe ich eben sehr schnell gemerkt, dass das so nicht geht. Ich kann nicht nur über meine eigenen Gefühle schreiben, weil Gefühle heute etwas sind, was unsere Politik, unsere Ökonomie, unser soziales Leben, unsere soziale Kommunikation, das wird alles von Gefühlen bestimmt. Mhm. Und darüber muss man schreiben. Und da haben sich natürlich schon viele andere Menschen damit auseinandergesetzt, also musste ich erstmal deren Bücher lesen.
Und dann kam Ihr Ratgeber Giovanni Di Lorenzo, wenn ich das richtig weiß.
Der hat gesagt, du kannst das Buch auf gar keinen Fall so komisch nennen, irgendwie seufzt. Das ist zwar auf den ersten Blick ganz lustig, aber es ist ja ein ernsthaftes Buch. Und dann mach lieber sowas wie sowas Einfaches wie, wie fühlst du dich?
Und so kam es dann jetzt eben.
Und zack.
Wer sind denn sonst so Ihre Ratgeber?
Nur meine Frau vor allem. Und früher war es meine Verlegerin Antje Kunstmann, bis ich den Verlag gewechselt habe, zu Dumont gegangen bin. Da ist es natürlich heute auch wieder eine Verlegerin, die Sabine Kramer und Marcel Hartges, mein Agent.
Ihre Frau, über 30 Jahre sind Sie inzwischen, glaube ich, verheiratet?
Ja, mehr als 30
Jahre. Jetzt zählen Sie nicht nach, das Gottes Willen, vielleicht hört sie es, weil die war ja auch hier schon bei uns
im Talk.
Sie machen auch, haben auch zusammen schon Programme gemacht, waren auch schon zusammen auf der Bühne. Wie viel Zusammensein ist da wirklich gut für Sie? Und wo muss man doch irgendwo eine Distanz haben?
Also meine Frau ist ja Musikerin und wir haben dann Programme gemacht, wo ich gelesen habe und sie gesungen hat mit ihrer Band dann und so. Das war toll, da habe ich auch viel gelernt dabei. Aber wir sind aber auch sehr unterschiedlich. Ich bin jemand, wenn ich ein Bühnenprogramm mache mit meinen Lesungen, dann gehe ich einfach auf die Bühne und lese. Ich weiß vorher noch nicht mal genau was. Musiker sind da natürlich anders. Die wollen proben, die müssen wissen, wo ihre Einsätze sind, die müssen da kontrollierter arbeiten. Das sind ja mehrere Leute. So. Und das, diese Proberei, die ging mir natürlich auch irgendwie auf die Nerven.
Okay.
Dann, ja.
Also gut, dann hören wir sie jetzt einfach so. Ohne Proben ganz nach oben. Hier ist Ursula Mauder, Are You Alright?
Are you alright? All of a sudden you went away. Are you alright? I hope you come back around someday. Are you alright? I haven't seen you in a real long time. Are you alright? Could you give me some kind of sign? Are you alright? Looked around me and you were gone. Are you alright? I feel like there must be something wrong. Are you alright? 'Cause it seems like you disappeared. Are you alright? 'Cause I've been feeling a little scared. Are you alright? Are you sleeping through the night? Do you have someone to hold you tight? Do you have someone to hang out with? Do you have someone to hug and kiss you? Hug and kiss you. Hug and kiss you. Are you alright? Should give me a little clue. Are you alright? Is there something you wanna say? Are you alright? Just tell me that you're okay. Are you alright? 'Cause you took off without a word. Are you alright?
Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Axel Hacke. Kramt in unserem Innenleben.
Wie fühlst du dich, heißt das aktuelle Buch. Was mich überrascht hat zu lesen, war, dass Sie sagen, Gefühle sind nicht passiv, also nicht irgendwie vorbestimmte Reaktionen, die dann abgerufen werden, sondern dass unser Gehirn sie erst selbst herstellt.
Ja, das sind ist ja nicht meine Erkenntnisse, das sind relativ neue Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften. Es gibt eine berühmte Forscherin da, Lisa Feldman-Barrett, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat, wie Gefühle entstehen und die eben dieser alten Vorstellung widerspricht, dass Gefühle sozusagen da sind und ja vielleicht durch den Verstand unter Kontrolle gehalten werden können, aber ansonsten weltweit sozusagen überall gleich sind. Und das lässt sich einfach widerlegen. Denn wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie getrauert wird in Japan, dann ist das etwas ganz anderes, als bei uns in Deutschland getrauert wird. Also Gefühle sind sehr unterschiedlich, auch da, wo Menschen halt sind.
Aber wenn das so individuell ist, kann es dann überhaupt ein sinnvolles Gespräch, einen sinnvollen Dialog über Gefühle geben, wenn das alles ganz individuelle Ergebnisse von Erfahrungen nur sind?
Na, individuell ist es ja nicht, weil es ist auch sozial bestimmt natürlich. Gefühle, wie wir mit Gefühlen umgehen, ist natürlich sehr stark sozial orientiert. Was macht man nicht? Also wir lernen ja unsere Gefühle auch von den Eltern. Wir machen sie dann auch. Gefühle entstehen im Gehirn in dem Augenblick, wo wir sie haben. Ja, das ist ein Prozess, der in unserem Gehirn stattfindet. Unser Gehirn ist ja ein planendes Organ. Wir müssen ja in jeder Sekunde unseres Lebens geradezu Millionen Möglichkeiten haben zu reagieren. Deswegen hat das Gehirn, bevor wir uns dessen bewusst werden, immer schon einen Plan. Und das sind oft Gefühle.
Es scheint sich zu widersprechen, Gefühle und ein Plan, ne? Weil Gefühle klingen irrational und Pläne klingen rational.
Nein, so ist es nicht. Oh. Denn Gefühle sind schon etwas, was in uns vorhanden ist und was sich nach bestimmten Mustern auch abspielt. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Damit muss man sich eine Weile beschäftigen.
Das hat ja auch knapp 300 Seiten, das Buch.
Aber ja, genau. Das war für mich auch schwer zu verstehen. Ja. Aber es ist sehr sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, weil es bedeutet, dass wir unsere Gefühle durchaus auch beeinflussen können.
Ist das Buch und letztlich diese ganze Beschäftigung mit dem Thema, ist das auch Ergebnis Ihrer Psychotherapie?
Naja, Ergebnis, also in eine Psychoanalyse und Psychotherapie gemacht zu haben, ist natürlich eine länger andauernde Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, der eigenen Emotionswelt. Warum bin ich so, wie ich bin? Das sind also hunderte von Gesprächen, die man da geführt hat und die einen natürlich dann auch dazu bringen, sich dafür zu interessieren, ganz anders zu interessieren, was auch sehr wichtig ist, weil das ist eben auch etwas, was Lisa Feldman-Barrett in ihrem Buch sagt. Es ist wichtig, sich über Gefühle auszutauschen, weil man sie dabei auch lernt und weil man dabei auch umlernen kann, wenn man sich darüber austauscht. Man kann lernen, dass Wut nicht einfach Wut ist, sondern dass es ganz, ganz viele Nuancen, Abstufungen, Variationen von Gefühlen gibt. Und je differenzierter ich das ausdrücken kann, desto differenzierter kann ich es auch empfinden. Und das ist etwas, was für unser Zusammenleben schon sehr, sehr wichtig ist.
Und Sie nehmen das ja ganz fein durch. Also Wut eben grenzen Sie ab gegen Hass, Ohnmacht, Angst, Verzweiflung in diesem Buch. Wie kamen Sie, trotzdem nochmal nachgefragt, dazu, sich für sich selbst so sehr damit zu beschäftigen? Weil das ist ja nun, wie Sie gesagt haben, nicht gelernt in der Familie, dass man sich mit eigenen Gefühlen auseinandersetzt. Wie kam es dazu?
Naja, ich bin halt in den Graben gerauscht mit dem Leben. So, das ist eine Krise. Und nur in solchen umfassenden Lebenskrisen lernt man ja was dazu, würde ich sagen. Also ich hatte damals eine Scheidung hinter mir. Ich war plötzlich von meinen Kindern getrennt in dem Sinne, dass die mit ihrer Mutter in Berlin lebten. Ich war in München geblieben. Wir waren auseinander. Ich hatte meine Kinder lieb, aber ich habe sie nur noch am Wochenende gesehen. all diese Gefühle, die da in einem rumoren, die muss man ja irgendwie ordnen, die muss man klären. Und ich war so wirklich so in der Krise, dass ich keinen anderen Weg mehr hatte, als das zu machen, was man Psychoanalyse nennt, also ein-, zweimal in der Woche zu einer Therapeutin zu gehen und zu reden.
Gibt es genug Leute, die das gemacht haben oder auch nicht, die zumindest sagen, eigentlich sollte das jeder mal machen, um sich mit seinen Gefühlen so intensiv auseinanderzusetzen überhaupt?
Das ist etwas, was ich auch sagen würde, wenn jemand das nicht kann oder nicht will oder nicht braucht, das ist ja okay. Aber nützen würde es in jedem Fall jedem. Dieses, und für mich ist es immer noch wichtig, dieses regelmäßige Gespräch einfach über die eigenen Emotionen und wie sie gerade das Leben so bewegen. Das ist für mich entscheidend geworden in meinem Leben. Ich mache das immer noch, wenn auch nicht mehr so oft wie früher.
Diese Gefühle, die ich gerade genannt habe, die Ihre Kapitelüberschriften auch sind zum Großteil ja halb schön. Einsamkeit, Wut, Ohnmacht, Hass, Angst, Verzweiflung. Endet aber dann doch mit Hoffnung und Dankbarkeit. Wie finden Sie Menschen, die immer notorisch sagen, oh, alles gut?
Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Mich interessiert dann, was dahinter ist. Alles gut ist ja nun auch erstmal so eine Phrase. Man will ja nicht jedem gleich mit den eigenen Gefühlen die Tür eintreten. Und da kommt man ja erst dahinter, wenn man ein bisschen geredet hat. Also ich bin neulich bei einem Freund, den ich nicht so oft sehe, zur Tür reingekommen und ich habe gesagt, wie geht's dir und so. Und er sagte, gut, gut, mir geht's gut, ja. Und nachdem wir irgendwie 10 Minuten geredet hatten, merkte ich, es geht ihm gar nicht gut. Es geht ihm überhaupt nicht gut, weil sein Sohn, der schon erwachsen ist, aber sehr krank geworden ist, weil seine Frau überhaupt nicht mehr schläft. Das sagt man ja nicht gleich, ja. Finde ich auch unangemessen, jemanden gleich mit seinen eigenen Lebenskrisen und Gefühlen zu behelligen, wenn man noch gar nicht richtig Grüß Gott gesagt hat. So.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Axel Hacke hat ein Haus für viele Sommer.
Das ist in Italien und wird ab wann wieder bewohnt?
In 2 Wochen bin ich wieder dann dort, ja.
Ihr Jahresturnus ist ja auch klar definiert eigentlich immer so durch Lesungszyklen. Das hat ja schon eine ganz klare Struktur.
Ja, oder? Ich habe ihn aber sehr verändert, weil ich habe früher sehr viel mehr Lesungen gemacht. Ich habe früher 70, 80, manchmal 90 Lesungen im Jahr gehabt. Und jetzt habe ich gesagt, ich will nur noch 25 und die von Anfang November bis Ende Februar. In der Zeit habe ich dann relativ viele Termine und dann habe ich 8 Monate überhaupt keine mehr.
Und dann halt in den großen Stadien.
Nee, ich will einfach so eine Freiheit genießen. Ja, ich meine, die Kinder sind nicht mehr zu Hause. Wir können machen, was wir wollen. Das Internet ist für mich ein unglaublicher Segen, weil ich arbeiten kann, wo ich will. Ja, ich muss ja nicht in meinem Büro in München sein. Ich kann auch in Italien arbeiten. Oder
wahrscheinlich ist das Netz da besser, oder?
Ach, in Italien sind so auch die Züge pünktlicher.
Stimmt, ja. Ja, klar. Schreibt es sich denn in Italien anders als in Deutschland?
Och nein, wissen Sie, ich habe den Beruf des Reporters gelernt. Ich kann überall schreiben. Ich habe in riesigen Pressezentren gearbeitet, wo neben mir einer russische Sachen ins Telefon schrie und auf der anderen Seite irgendein Japaner was gegessen hat. Also das stört mich nicht.
Mir geht es nicht um Stress, aber ich könnte mir wirklich einfach vorstellen, dass wenn Sie auf der Piazza sitzen und da möglicherweise Dolce Vita anders inhalieren, dass die Texte vielleicht auch anders und milder und die Heiterkeit auch eine andere ist.
Och, ne? Ich sitze ja nicht auf der Piazza beim Schreiben.
Warum
ich sitz
nicht?
Da, weil ich da nicht schreiben kann. Ich muss dann schon alleine an irgendeinem Tisch sitzen oder so. Aber ich kann nicht unter Leuten, wo alle 5 Minuten einer kommt und Hallo sagen will oder irgendwas erzählen will. Das geht natürlich nicht.
Wäre Italien auch ein Ort, um da alt zu werden?
Also ich liebe das dort, ich bin dort sehr gerne, ich würde dort auch gerne alt werden, aber nicht nur. Also da, wo unser uraltes Haus da steht, das ist ein Dorf und wir sind beide, meine Frau und ich, wir sind beide nicht nur Menschen, die fürs Dorf geschaffen sind. Ein Dorf ist klein, da kennt man alle Leute. Wir sind halt auch einfach wahnsinnig gerne in München, weil wir München sehr lieben und weil es hier wunderbare Theater und Opernhäuser und tolle Wirtshäuser gibt. Also Das muss sich bei uns so ein bisschen abwechseln und Gott sei Dank geht das ja auch. Ja.
Sind Sie auf Italienisch auch übersetzt eigentlich? Insgesamt sind es, glaube ich, 17 Sprachen, oder?
Ja, es gibt Bücher auf Italienisch von mir, aber nicht dieses Buch über das Haus für viele Sommer. Ich glaube nicht, dass Italiener das so wahnsinnig interessiert, was Deutsche über ihre Häuser in Italien denken.
Aber sehen Sie denn, wo Ihre Art der Lebensbetrachtung, so nenne ich das mal, was Sie da insgesamt so tun, wo das besonders erfolgreich ist, kriegen Sie da Zahlen, in welcher der 17 Sprachen Sie am besten verkaufen?
Ja, kurioserweise im Fernen Osten, also in Japan oder Südkorea.
Buddhismus?
Die übersetzen die Bücher immer als erste und es gibt Bücher, der kleine König Dezember zum Beispiel, der war in Japan ein sehr, sehr erfolgreiches Buch, ein Bestseller. Allerdings auch, weil die Bilder von Michael Sowa die Japaner sehr angesprochen haben. Das ist ja illustriert von dem Maler Michael Sowa, der viele Bücher von mir illustriert hat. Und diese Art der Bilder, die lieben Japaner sehr.
Mhm. Wobei Bestseller rentiert sich dann in China wahrscheinlich mehr als in Japan, weil da die Stückzahlen dann.
Ja, nach China gibt es auch Übersetzungen, aber es ist nicht so nennenswert erfolgreich. Die Chinesen sind, glaube ich, auch sehr mit sich selbst beschäftigt.
Naja, Sie sagen ja von sich, dass Sie ohnehin auf alle Fälle eine sehr deutsche Perspektive auch haben. Ich finde diesen Satz so wunderbar, den Sie irgendwann mal gesagt haben: Das ist das Deutsche an mir. Ich nehme auch die Heiterkeit ernst.
Ja, ich meine, natürlich, das Buch über die Heiterkeit ist ja nicht nur ein lustiges Buch, weil Heiterkeit auch nicht nur lustig sein bedeutet für mich. Es ist tatsächlich so, dass Heiterkeit eine Haltung dem Leben gegenüber ist, die sich durch eine gewisse Gelassenheit, durch ein gewisses Interesse an anderen Menschen, natürlich durch einen grundlegenden Humor auszeichnet, aber Humor heißt ja auch nicht dauernd zu lachen, sondern es bedeutet zunächst mal eine gewisse Distanz dem eigenen Leben gegenüber, sich selbst auch mal von der Seite sehen zu können.
Distanz ist dann aber wahrscheinlich oder hilft im Umgang mit Gefühlen dann wieder auch, weil es ist ja eigentlich zunächst mal eine Antipode, aber wenn Sie ein starkes Gefühl haben wie irgendeine Angst oder Wut und es schaffen, eine Distanz dann dazu aufzubauen.
Ja, wenn Sie eine Psychotherapie machen, dann ist es ja nichts anderes, als dass Sie versuchen, aus diesem tiefen Sumpf, in dem Sie da bis zu den Knien oder noch tiefer drin stecken, irgendwie rauszukommen, diesen Grübelkreisen, in denen man sich bewegt und die man schlecht erzählen kann. Psychotherapien sind oft erstmal am Anfang, so ist meine Erfahrung, endlose Wiederholungen vom Immergleichen, bis Menschen es dann schaffen, aus diesen Schleifen rauszukommen und ihr eigenes Leben überhaupt erstmal erzählbar zu machen, zu einer Geschichte zu formen. Insofern hat Therapie schon viel mit Erzählen zu tun, nach meiner Erfahrung, weil man einfach aus dem eigenen Leben etwas machen muss, von dem man berichten kann, auch sich selbst.
Vielen Menschen fällt Heiterkeit und so eine Distanz im Augenblick aber schwer. Ich meine, wir sprachen vorhin schon von Donald Trump und jetzt kommt dieser Satz: In Zeiten wie diesen, also wo du bei jeder Nachrichtensendung oder jeder Zeitung, die du aufschlägst, erstmal durch irgendwelche Kriege und Krisen dich durcharbeiten musst.
Ja, das ist ja auch total verständlich, dass manche Leute dann abschalten und sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich will davon nichts mehr wissen.
Wie machen Sie das?
Eine wirkliche Lösung ist es natürlich, in meinem Beruf ist es schlicht unmöglich, also das ist mein Stoff. Aber man muss natürlich auf Nähe und Distanz achten. Ja, ich kann mich nicht ständig hier an das Smartphone hängen und jede Kleinigkeit der Entwicklung im Iran verfolgen, sondern ich muss immer wieder zurücktreten, das Ganze mal abschalten, natürlich sehr viel Bücher auch lesen darüber oder mich auch gar nicht damit beschäftigen. Es ist ein Spiel zwischen Nähe und Distanz. Und das muss man irgendwie lernen, damit umzugehen.
Sollte es bewusst spielen. Auf der anderen Seite, Sie sagen zwar, das ist Ihr Geschäft. Andererseits ist Ihr Geschäft aber ja schon auch einfach einen gewissen, sehr positiv gemeinten Eskapismus anzubieten. Wenn jetzt also wie letzte Woche Sie in Ihrer Kolumne erstmal drüber nachdenken, ob man eigentlich lieber auf einem Bein sterben sollte oder lieber auf zwei Beinen stehend, dann ist das etwas Wunderbares, wenn man nicht drüber nachdenkt, ob jetzt welche Raketen wohin geschossen werden und wer da wohin.
Ja, das ist ja auch das, was ich versuche, auch mit dieser Kolumne zu zeigen, Leute, es gibt auch noch ein anderes Leben als das vom Smartphone oder vom iPad oder so. Also es gibt einfach unser ganz normales alltägliches Leben und es ist genauso wichtig, mal das Moos auf einem Baum detailliert zu betrachten oder einem Vogel zuzuhören, der jetzt im Frühling zwitschert, wie sich mit der Weltgeschichte auseinanderzusetzen.
Das wäre doch ein Plan für diese Woche oder überhaupt für dieses Jahr. Oder wenn man da mal 70 ist. Mensch, was macht die 70 mit Ihnen, Herr Hacke? Macht die irgendwas?
Zuerst hatte ich ziemliche Angst davor, weil man natürlich so eine Schwelle übertritt. Ja, wenn man 70 geworden ist, dann geht es auf die 80 zu und dann weiß man, was das Stündlein geschlagen hat. Dann hatte ich aber, wir sind dann mit der Familie nach Paris gefahren, wo mein ältester Sohn gerade lebt und haben da eine Woche zusammen verbracht. Und diese Intensität, so in der Familie mit Kindern und Enkeln zusammen zu sein, das war absolut herrlich und hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Und deswegen geht's mir jetzt, wo ich wirklich 70 bin, sehr viel besser als vorher.
Hervorragend, gut. Und am Ende, also am Ende des Lebens, wie Sie schreiben, und auch am Ende Ihres Buchs, geht's ja ohnehin um Verschwendung und Freude. Wieso denn Verschwendung?
Es ist doch sehr wichtig, dass man nicht geizig und sparsam auf das Leben schaut, sondern dass man es auch einfach mal raushaut und nicht dauernd zählt, wie viel bleibt mir noch oder sowas, sondern dass man im Augenblick auch mal lebt und einfach sich freut und dankbar ist, dass man immer noch hier sein kann und dass die Dinge auch nicht so schlimm sind, wie sie manchmal aussehen.
Dann viel Spaß bei der weiteren Verschwendung und vielen Dank für die Zeit, für diese Stunde in 1&1 der Talk auf Bayern 2. Dankeschön, Axel Hacke.
Vielen Dank.